Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Knapp eine Woche ist es her, dass Cameron Wilson im Berliner Tempodrom das German Masters gewonnen hat und schon geht's weiter. Eine ganze Woche Snooker ist passiert mit einigen Turnieren, über die wir hier sprechen müssen und natürlich einem heute beginnenden Turnier in Wales, in Llandudno, über das wir reden können, hier bei Total Clearance. Und damit herzlich willkommen an euch und herzlich willkommen an Kati Hartinger.
Guten Morgen, Christian. Gott sei Dank haben wir wieder was zu besprechen, oder? Es war letzte Woche keine klassische Snookerwoche in dem Sinne, dass wir ein Turnier gehabt hätten, was bei Eurosport übertragen worden wäre. Aber wir hatten coole Gespräche letzte Woche. Wir waren nicht untätig. Wir haben tolle Ankündigungen auch für euch. Und wir haben natürlich die Championship League und das alles verfolgt und uns gefreut und freuen uns jetzt noch mehr auf die Welsh Open. Also es war wirklich rund.
Ja, das war's. Wir haben wirklich eine Menge erreicht und eine Menge getan in der letzten Woche. Werdet ihr auch in Zukunft dann mehr von mitbekommen. Und wir müssen erstmal auch den Sieger der letzten Woche verkünden. Und das ist jemand, der seinen Titel mal eben flugs verteidigt hat. Und das bei einem Turnier, wo die Titelverteidigung ja ähnlich katastrophal laufen kann wie beim Shootout. Aber er hat es getan, wieder vor Heimpublikum in Anführungsstrichen. Gibt ja kein Publikum da. Und das auch gleich nochmal mit einem Maximum Break. Also besser geht's ja eigentlich gar nicht.
Genau, das ist unser Mark Selby, der hier die Championship League Finalwoche und Finalgruppe dominiert hat. Den Titel, also ich habe mich jetzt gerade gefragt, ehrlicherweise, ob du sagst, ist es ähnlich schwer wie beim Shootout oder ähnlich schwer wie bei der Weltmeisterschaft? ja, aber ich finde, du hast dich richtig entschieden. Genau, Championship League hat ja dieses sehr eigene Format, was ich aber irgendwie durchaus zu schätzen weiß, mit den verschiedenen Gruppen und damit ja auch ganz interessante strategische Anreize, weil es ist ja eigentlich nicht strategisch gesehen optimal, sich einfach in der ersten Gruppe, in der man auftaucht, in die Finalgruppe reinzuspielen, sondern im Idealfall tingelt man so ein bisschen durch die Gruppen, nimmt die Trainingsmatches quasi mit, nimmt die Preisgelder für die gewonnenen Frames und Matches mit und chillt sich dann in die Finalgruppe irgendwann gegen Ende, bevor es allzu stressig wird. Und Mark Selby, dem ist dieses Prinzip Championship League irgendwie ja ans Herz gewachsen über die vergangenen Jahre, hat das letztes Jahr gewonnen und dieses Jahr eben auch wieder. Also das ist ja auch wieder das Typische, ne? Während der Gruppenphase der Championship League, klar, Mark Selby hat da sehr gut gespielt, aber haben wir da über ihn als absoluten Glanzpunkt gesprochen? Eigentlich nicht. Ne? Da waren andere, die die Schlagzeilen dominiert haben. Wir denken an Jack Jones mit seinen 38.000 Century Breaks. Aber Mark Selby war dann derjenige, der am Schluss doch als letzter gelacht hat. Und das finde ich so typisch für die Championship League. Und ja, also ich mag das Format und besonders schön war natürlich das herrliche Maximum Break von Mark Selby.
Ja, es ist schon kurios, die Finalgruppe hatte nochmal so einiges, was die Championship League ausmacht. Bestes Beispiel ja Judd Trump, der alle 6 Gruppenmatches gewinnt und dann im Halbfinale von Cameron Wilson mit 3-0 herauskatapultiert wird. Da hat Judd Trump ein 56er Break gespielt, ansonsten durfte er sich mehrere Centuries von Cameron Wilson anschauen und auch eine tolle Clearance im zweiten Frame. Mark Selby gewann das Halbfinale, sein Halbfinale mit 3-1 gegen Hossein Wafai, ebenfalls mit 2 Centuries. Das Finale dann auch relativ klar gegen Cameron Wilson mit einem 3-0, auch hier ein Century dabei und eine 99. Und das tolle Maximum Break, was er gegen Xiao Guodong gespielt hat im vorletzten Match dieser Gruppe. Es ist schon interessant. Ich habe das Gefühl, wir haben diese Saison sehr viele Maximum Breaks. Also schon alleine in der Championship League gab es ja auch schon einige. Aber auch insgesamt, man müsste mal so langsam nachgucken, wo da der Rekord ist. Ich mache das mal gleich parallel, während du darüber sprechen kannst. Ich habe
Ja
das
gut, dann mache
Gefühl.
ich das. Dann mache ich das doch direkt, Christian. Dann spreche ich direkt darüber, während du nachschaust, und sage, gefühlsmäßig hatten wir einige Maximum Breaks auch wieder an Orten, wo nicht so viele Leute zugucken. Ne? Zum Beispiel bei der Q-Tour, jetzt auch in der Championship League. Das finde ich ja fast ein bisschen verschenkt, aber das sind gleichzeitig auch Formate, die sich dafür anbieten. Ne? Gerade die Championship League mit dieser sehr entspannten Atmosphäre. Aber auch die Q-Tour offensichtlich, wenn man Zhao Jingtong da ist das möglich. Ja, wir haben ja beim German Masters leider vergeblich darauf gehofft, auf ein Maximum Break. Da wäre das natürlich die ganz große Bühne für gewesen. Aber wir hatten einige gute Versuche. Ich habe auch das Gefühl, die SpielerInnen sind wirklich in Maximum Laune. Jetzt frage ich mich auch, ist da wieder so ein komischer Bonus, ne? Oder eigentlich soll es den doch geben. Wir hatten das doch mal, wenn die alle zusammen mehr als 20 Maximum Breaks spielen und dann noch Vollmond ist beim WM-Finale, ja, dann gibt es hier die ganz, ganz große Prämie. Also ich finde, das sollte man eigentlich jetzt rückwirkend für diese Saison wieder einführen, ja. Ich möchte mal, dass da mal ein bisschen richtig Cash verteilt wird. Und dann gibt es ja auch noch diese Triple Crown-Geschichte, ne? Wer ist denn da noch im Rennen? Hier Sean Murphy ja beim Masters mit einem Maximum Break. Also ich finde, mehr Boni für Maximum Breaks braucht das Land.
Auf jeden Fall. Es sind 11 übrigens schon diese Saison. Ich glaube, der Rekord liegt bei 13, die wir mal eine Saison hatten. Es ist schon kurios, weil es gab ja jetzt die Woche dann auch noch eins, ne? Von Xu Zi in der Welsh Open Quali, der hat ja auch noch eins gespielt. Und es ist ja noch ein bisschen was. Den Bonus gibt es, glaube ich, nicht mehr. Es gibt aber diesen Triple Crown Bonus, ne? Wenn man zwei Maximum Breaks bei einem Triple Crown Event spielt innerhalb dieser Saison. Das würde ja bisher aktuell, ich glaube, auf Sean Murphy, auf Zhang Anda. Ja, ich glaube, Sean Murphy und Zhang Anda, das waren die jetzt, die bei der UK und beim Masters 1 gespielt haben. Also da müssen wir bei der WM dann gucken. Wenn denen zwei gelingen, dann gibt es da einen richtig fetten Bonus. Aber Maximum Breaks hin oder her, am Ende zählen die Titel und da ging der natürlich an Mark Selby. Und Welsh Open Quali vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, denn die gab es auch. Und da haben wir auch richtig gute Sachen zu vermelden, aus deutschsprachiger Sicht einfach. Unser Lieblingsösterreicher, neben Noah natürlich, Grüße gehen
Ich
raus,
wollte gerade sagen.
Flo. Florian Nüssle, der gute Flo, hat sich qualifiziert für dieses Turnier, mit seiner Leistung in Marokko ja eben mal für die Welsh Open Quali überhaupt qualifiziert und dann diese auch nochmal sowas von gerockt. Wahnsinn. Jetzt darf er dann heute Nachmittag gegen Mark Williams spielen und ich gehe mal davon aus, Mark Williams als Waliser in Wales auf dem TV-Tisch.
Ich habe so Gänsehaut, Christian, das gibt's doch gar nicht. Unser Flo heute Nachmittag bei den Welsh Open gegen die Welsh Potting Machine. Ey, das ist doch so krass. Wer hätte das gedacht wieder vor einer Woche? Wir haben es gedacht, Christian. Seit Jahren sagen wir, der Flo
Natürlich.
Nüssle sollte Profi werden, muss Profi werden. Und jetzt spielt er auch noch wie ein Profi und qualifiziert sich dadurch durch zwei sehr, sehr schwere Matches. Ja, das war jetzt nicht so eine Quali, wo du da mal eben hier im Lotto gewonnen hast, dass du bei so einer Exhibition mal ein Frame gegen Mark Williams spielen kannst. Nee, nee, nee. Der hat sich durch zwei beinharte Quali-Matches gespielt. Mit diesem Turnier in Marokko so im Rücken, ne? Was ja auf der einen Seite super gut lief, aber dann an der entscheidenden Stelle auch wieder nicht zum Titel geführt hat. Und jetzt geht er in die Welsh Open Quali, zack, und spielt da alles in Grund und Boden und qualifiziert sich. Also was für eine Leistung von Flo Nüssle. Jetzt hat er ja zwischendurch noch die Q-Tour. Also was ist denn bei dem Flo los? Das ist doch ein absoluter Wahnsinn.
Es ist schon mega cool, vor allem auch, ja, weil er jetzt dann halt wirklich heute vermutlich ein TV-Match bekommt, also sehr wahrscheinlich. Das ist schon sehr, sehr krass. Ansonsten gab es in der Quali jetzt nicht so die riesengroßen Überraschungen. Bei Mertens könnte man da vielleicht noch erwähnen, der Tapcheo Nu rausgehauen hat in der Quali, das vielleicht so mit einer der größten Überraschungen, die es dort gab. Joshua Cooper hat sich durchgesetzt, neben Flo Nüssle als weiterer Amateur übrigens. Hat Ben Wollaston leider natürlich für uns dann ein bisschen schwieriger, aber oder ein bisschen doofer als Ergebnis, ne, Kati? Aber ist ja auch schön, wenn sich so ein paar Amateure da durchsetzen.
Ja, total. Ich meine, ich finde es auch spannend, wer sich zum Beispiel nicht durchgesetzt hat in der Welsh Open Quali. Also da sind mir auch ein paar Leute aufgefallen, die ja, die es wieder so ein bisschen verhauen haben, ihr Momentum mitzunehmen. Zum Beispiel Anthony McGill. Der ist rausgegangen in der zweiten Quali-Runde gegen Liam Davies, der als Waliser sich natürlich bestimmt extra freut, dass er sich da qualifiziert hat. Aber Anthony McGill, da haben wir gerade mal wieder drüber gesprochen, dass er aus der Versenkung rausgekommen ist. Ja, und dann verliert er. Gut, war ein Entscheidungsframe, na, das kann mal passieren. Trotzdem, eigentlich sollte ihm das nicht passieren. Also, ja, es sind interessante Ergebnisse, nicht nur, wenn man sich anschaut, wer sich qualifiziert hat, sondern auch, wer sich eben nicht qualifiziert hat. Muss man leider auch sagen, David Grace sang- und klanglos raus gegen Marco Fu. Klar, das kann passieren, aber auch David Grace war jemand, der mit Berlin eigentlich einen Aufwind hätte haben sollen und den auch dringend brauchen würde mit Hinblick auf Tour Survival. Ganz knapp raus auch Jimmy White. Mann, Christian. Oh komm, gegen Scott Donaldson. Also Scott Donaldson, da freue ich mich auch, wenn der mal wieder aus der Versenkung auftaucht. Trotzdem, ach Jimmy, hat er so gekämpft, ne? Auch im Entscheidungsframe wieder. Ah, es ist schon hart, auch dieser Snookersport manchmal, muss ich sagen. Andere haben sich durchgesetzt, ne? Graeme Dott haben wir am Start. Wer auch komplett verschwunden ist, ist Martin O'Donnell. Der war doch letzte Saison wahnsinnig gut, ne? So knapp an den Top 32 vorbei und so ein bisschen Pech gehabt dann bei den Rutschbahn drei Turnieren mit der Players Championship und so. Ja, also irgendwie diese Saison, weiß nicht, ob wir schon mal über ihn geredet haben überhaupt. Also jetzt haben wir es und es war 0 zu 4 gegen Wang Yuchen, der seinerseits eigentlich eine gute Saison spielt. Ja, also ich fand es interessante Quali ergebnistechnisch, was auch die erste richtige Bestandsaufnahme für viele SpielerInnen im neuen Kalenderjahr ja war.
Ja, wir haben darüber geredet. Immerhin. Also, Martin O'Donnell, es kann nur bergauf gehen dann jetzt wieder 2025. Um 11 Uhr geht's los, deutscher Zeit, bei den World Open in Chlanditno. Wir werden diesen Namen jetzt diese Woche wieder fleißig lernen, des
Du.
Austragungsortes. Mark Selby gegen Hayden Pinney wird das Turnier eröffnen. CJ Hui gegen Jamie Jones gibt es dann danach. Und wie gesagt, ab 14 Uhr dann alle Augen gerichtet auf Mark Williams gegen Flo Nüssle. Gibt auch noch ein paar andere interessante Matches dann heute. John Higgins, Mark Allen werden noch eingreifen. Stuart Bingham unter anderem. Graeme Dott gegen John Higgins vielleicht heute so ein kleines Highlight-Match in der Abendsession. Und morgen gibt es dann natürlich weitere Matches der ersten Runde, über die wir diese Woche natürlich hier auch fleißig dann sprechen werden, wieder bei Total Clearance. Aber wir müssen ein bisschen Hinne machen, denn es wurde noch mehr Snooker gespielt. Du hast die Q-Tour schon angesprochen. Man hat das Gefühl gehabt, der Flo Nüssle ist jetzt so ein bisschen gependelt hier. Jetlag, müssen wir ihn mal fragen dann, ob das ein Thema ist. Von Marokko zur Welsh Open Quali und wieder nach England zurück nach Walsall zum Q-Tour-Event Nummer 7, wo er auch das Viertelfinale dann erreicht hat. Und damit die Qualifikation klargemacht hat für die Q-Tour Playoffs. Gewonnen hat das Event am Ende Liam Highfield. Aber wie gesagt, die wichtige Nachricht ist, Flo ist in den Playoffs mit dabei, wo es ja auch nochmal um drei, genau, ich glaube, drei Tourkarten geht.
Oh Gott, das sind mir immer noch zu wenig Tourkarten. Aber es ist eine gute Chance, Flo. Na, wir glauben natürlich weiter an dich. Es ist jetzt schön, dass er ein bisschen die ganz glamouröse TV-Luft heute Nachmittag schnuppern kann. Sowas kann ja auch noch mal einen richtigen Boost geben. Na, da ist er mal für einen Nachmittag da, wo er eigentlich längerfristig hin will und wo wir ihn auch längerfristig sehen wollen. Ja, das war ein ordentliches Q-Tour-Turnier, hat, finde ich, sehr souverän gegen viele gute Spieler agiert. Ob man jetzt gegen Alex Clenshaw verlieren muss, weiß ich nicht, ehrlicherweise. Aber vielleicht war es im Grunde so in the grand scheme of things auch vernünftig, dass er jetzt nicht sich das Finale noch gegeben hat, weil heute ist eben Welsh Open. Ja, da hat es den Dylan Emery, den hatten wir mit walisischer Beteiligung im Finale gegen Liam Highfield, der das dann auch wirklich gewonnen hat. Ja, also von daher eigentlich so. im Sinne von jetzt fit für die Welsh Open, vielleicht eigentlich ein optimales Q-Tour-Event von Flo Nüssle, Playoffs gesichert. Und jetzt geht es heute um die Sterne. Ne? Jetzt heute greifen wir nach den Sternen. Christian, was ist möglich gegen Mark Williams? Also mit Sicherheit eine Performance, auf die er stolz sein kann. Das ist das, was ich ihm eigentlich wünsche. Aber ja, wieder ein gutes Q-Tour-Event von vielen Beteiligten, auch Julian Boyko, ne, regelmäßig jetzt in den Viertelfinals dabei, hatte sein Halbfinale dann verloren, aber im Viertelfinale 4-0 gegen Sean O'Sullivan ist ein Ergebnis, was ich grundsätzlich immer begrüße. Es war ein gutes Q-Tour-Event, kann man gar nicht anders sagen.
Ja, und es ist auch interessant, wenn man jetzt mal so guckt, ja, okay, sind ein paar gute Namen, die jetzt dann in den Playoffs sind. Dylan Emery, Liam Highfield, Andras Petrov, Craig Stedman, Stephen Hobbs, Julian Boyko, Sean O'Sullivan, Flo Nüssle und so weiter, Mark Joyce natürlich auch mit dabei. Aber wenn man auch mal durchguckt, welche Namen es nicht geschafft haben, ein James Cahill zum Beispiel, ein Ashley Hugill, ein Gerard Green, Umut Dickmer leider auch nicht mit dabei in den Playoffs, Barry Pinches, Peter Lyons, also da sind auch schon ein paar große Namen, Rory McLeod auch noch auf der Strecke geblieben. Also die Q-Tour auch nicht ganz so einfach.
Ja, und da sieht man, finde ich, den Flo Nüssle 2.0 irgendwie diese Saison, ja, weil der sich da durchsetzt. Und das ist eine Entwicklung, die so Spaß macht. Also ich gehe jetzt auch, ne, es ist natürlich ganz klar super wichtig, wie es mir geht, wenn der Flo Nüssle die Q-Tour spielt. Ne, das ist eine absolute Priorität hier. Aber ich habe das Gefühl, ich gucke wesentlich entspannter die Matches an von Flo Nüssle und verfolge die im Live-Scoring, weil ich das Gefühl habe, ja, nee, das gewinnt er jetzt einfach mal. Also so entspannt war ich da letzte Saison nicht, ne? So ein Durchschnittsmatch in der Q-Tour, da war ich letzte Saison, oh Gott, Flo, hoffentlich. Und diese Saison so, ja, na klar gewinnt er das, jetzt entspannen wir uns. Also mir gefällt das, mir macht das Spaß, ist besser für die Nerven, aber natürlich bei den Playoffs werden meine Nerven wieder extrem strapaziert sein. Auf geht's, Flo.
Die Playoffs gibt es dann Anfang März in der Türkei, wo dann die besten Spieler der Q-Tour aus Amerika, Asien und auch eben Mittlerer Osten und der Q-Tour in Europa aufeinandertreffen werden. Da gibt es dann, wie gesagt, nochmal 3 Tourkarten. Und eins haben wir noch, gestern und jetzt, also jetzt am Wochenende, wurde auch noch Snooker gespielt in Belgien, in Brügge. Bei den Damen, da gab es ein weiteres Ranglistenturnier. Das ging am Ende an Rian Evans, der 60. Ranglistentitel für sie. Das so am Rande. In einem ja, spannenden Finale gegen Mink Nocerot.
Ja, also die Altmeisterin hat es mal wieder allen gezeigt. Ne? Das ist auch so eine klassische Begegnung im Frauensnooker, würde ich sagen. Schon eigentlich das Halbfinale Rian Evans gegen Yon Yi. Also das ist eigentlich der Klassiker so ein bisschen, finde ich, im Frauensnooker. Und jetzt hatten wir das Finale, ja, Rian Evans gegen Mink. Es waren jetzt keine Century Breaks dabei bei diesem Finale, aber das war ein ordentliches Finale. Es ging auch nicht bis nach Mitternacht oder so. Also ein angenehmer Turnierabschluss eigentlich. Ging aber in den Entscheidungsframe und da hat sich dann doch Rian Evans durchgesetzt. Hat mich richtig gefreut für Rian, die ja auch eine schwierige Saison hat auf der Profitour. Und ja, deswegen umso schöner, dass sich diesen Titel geholt hat. Auch aus deutschsprachiger Sicht ein sehr erfolgreiches Turnier schon in Bezug auf die Zahl der Teilnehmerinnen. Wir hatten Edith Sirch am Start, Melanie Irle-Morgenroth, Theresa Henkel und natürlich unsere deutsche Nummer 1, Diana Schuler, was jetzt so diese internationalen Frauenturniere angeht. Es war also überwältigend, finde ich fast. So ein ganzes Team Deutschland, auch was man da anfeuern konnte. Klar, das ging jetzt für die meisten nicht wahnsinnig weit im Turnier, aber darauf kommt es ja auch jetzt erstmal gar nicht an. Es geht darum, dass Leute mitmachen und das hat mich total gefreut. Und das bringt mich jetzt noch, Christian, zu einer tollen Ankündigung, die ich habe für uns alle, nämlich aus Würzburg, ja. Würzburg ja eigentlich relativ gut gelegen, würde ich sagen, um da aus diversen deutschen Städten auch anzureisen. Da gibt es ein Frauen-Snooker-Camp vom 11. bis 13. April. Das ist für alle Frauen, die sich irgendwie für Snooker interessieren, relevant, weil da wird total darauf eingegangen, dass das ganze Konzept, dass man ja, auf welchem Stand man gerade ist. Also das ist für absolute Anfängerinnen, die gefühlt noch nie einen Köder in der Hand hatten. genauso geeignet für Leute, die schon fortgeschritten sind und sich verbessern wollen. Das hier wird, und das finde ich so begrüßenswert, Wert gelegt auf eine schöne Atmosphäre. Das ist wirklich damit, womit hier geworben wird. Und ja, das finde ich toll. Das finde ich genau den richtigen Ansatz. Das ist eine Wohlfühlatmosphäre. Es gibt eine weibliche Trainerin. Also alle, die das mal ausprobieren wollen, guckt euch das an, Snooker Würzburg, einfach mal googeln und dann könnt ihr an diesem Frauen-Snooker-Camp teilnehmen, 11. bis 13. April. Jetzt fragt man sich, naja gut, ich hätte jetzt schon mal Lust, ne? Ich hätte jetzt schon mal Lust auf so ein Camp, würde ich mir eigentlich mal anschauen, ich wohne vielleicht auch gar nicht so weit weg, aber gut, na jetzt da 500 € für so ein Trainingscamp ausgeben und ich habe ja noch nie Snooker gespielt, vielleicht schwierig. Ja, weit gefehlt. Wisst ihr, was das kostet, an diesem Snooker-Camp teilzunehmen? 14,70, nicht 147 €, 14,70 €, Christian. Also ich verneige mich eigentlich jetzt schon vor dem Andreas und der Bettina und allen, die das jetzt hier veranstalten und organisieren. Wir werden da auch im Detail noch drüber berichten im Vorfeld. Aber jetzt, das kam jetzt gestern in mein Postfach, jetzt schon mal wirklich die große Herzenseinladung. Wenn ihr euch da irgendwie von angesprochen fühlt, dann guckt danach, tretet in Kontakt. Wenn ihr im Snooker willkommen geheißen werden wollt, dann ist das, glaube ich, wirklich das perfekte Camp für euch.
Also es passiert einiges, auch in Snooker Deutschland, und das ist auch gut so. Und wir werden das Ganze natürlich hier auch weiter besprechen, wie auch die kommende Woche jetzt die Welsh Open in Llandudno, um den Namen nochmal gebührend zu erwähnen, wie noch 147 weitere Male diese Woche. Viel Spaß!
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.